Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mikroplastik im Trinkwasser, alles eine Frage der Messtechnik. Im Rahmen des Forschungsprojektes Mikroplastik im Wasserkreislauf haben Forschende erstmals Lasermessverfahren und sogenannte Clean Air Boxes eingesetzt.
Das sind die ersten, wo man eindeutig sagen kann, dass die sauber gemessen haben.
Details zur Kritik deutscher Wasserexperten an der US-Studie im ersten Beitrag. Wir sprechen anschließend über HTLV-1, ein Virus, das, so kritisieren Forscher, im Unterschied zum AIDS-Erreger zu wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit bekommt. Und wir verraten Ihnen außerdem, wie man Glasfaserkabeln als Erdbebensensoren nutzen kann, am Mikrofon Uli Blumenthal. US-Forscher, so wurde im September 2017 berichtet, haben bei 94% aller Proben aus Wasserhähnen Mikroplastikteilchen gefunden. Im Auftrag des Journalistennetzwerks Orb Media hatten sie das Trinkwasser in 12 Ländern weltweit untersucht. Auf der Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft Wasser 2018 wurde heftige Kritik an den Untersuchungen geäußert. Details von Volker Mrasek.
Martin Jekel war bis vor kurzem Professor für Wasserreinhaltung an der TU Berlin und leitet das laufende Forschungsprojekt MIWA, Mikroplastik im Wasserkreislauf. Der Chemiker hat eine klare Meinung, was die Meldungen aus den USA angeht, wonach Trinkwasser in vielen Fällen mit Mikroplastikpartikeln belastet sei.
Diese früheren Studien sind alle falsch aus unserer Sicht, weil sie nur das reine Lichtmikroskop verwendet haben, um die Partikel zu identifizieren. Und das ist hochproblematisch. Bei Vergleichsuntersuchungen, zum Beispiel vom Alfred-Wegener-Institut, stellte sich heraus, dass mit dem Lichtmikroskop um Faktor 60 bis 100 mehr Teilchen als Plastik identifiziert wurden, obwohl es gar kein Plastik war.
Im Rahmen des MIWA-Projektes wurden Trinkwasserproben deshalb jetzt mit der Raman-Spektroskopie untersucht, einem viel präziseren Lasermessverfahren. Das geschah im Karlsruher Technologiezentrum Wasser. Außerdem arbeiteten die Analytiker mit sogenannten Clean Air Boxes, um zu vermeiden, dass Mikroplastikpartikel aus der Umgebungsluft in ihre Proben gelangen und so das Messergebnis verfälschen.
Das sind so Laborboxen, bei denen gefilterte Luft verwendet wird, die dann frei ist von solchen Störgrößen. Wer immer dann offen damit umgeht, hat ein Problem mit Blindwerten. Und das kann genauso gut bei den anderen Studien passiert sein.
Die Analysen sind die ersten dieser Art in Deutschland. Dabei wurden zwar auch winzige Partikel im Trinkwasser entdeckt, etwa aus Polyethylen und aus Polyamid, doch nur in extrem niedrigen Konzentrationen, wie die Forscher sagen.
Das sind die ersten, wo man eindeutig sagen kann, dass die sauber gemessen haben.
Bei Polyethylen zum Beispiel waren es maximal 10 Partikel pro Kubikmeter Wasser. Laut Martin Jekel liegt das auf jeden Fall im Bereich der Blindwerte, die man in jeder Probe hätte. Einfach dadurch, dass Plastikteilchen heute allgegenwärtig sind, auch in Laborapparaturen und Materialien. Der Berliner Umweltingenieur Aki Sebastian Ruhl verdeutlicht, wie gering die gefundenen Partikelkonzentrationen sind. Auch er ist beim MIWA-Projekt dabei.
Man muss dazu sagen, dass riesige Volumina abfiltriert werden müssen. Also die Kollegen filtrieren bis zu 20 Kubikmeter ab, um wenige Partikel aufzufangen. Also 5 Badewannen ergeben 1 Kubikmeter und davon dann 20.
Projektleiter Martin Jekel hält die neue Messmethode für verlässlich und ist von den jetzt vorliegenden Ergebnissen nicht überrascht, wie er sagt. Man könne allgemein davon ausgehen, dass Trinkwasser nicht mit Mikroplastik verunreinigt sei.
Trinkwasser muss immer frei sein von Feststoffen. Zu Feststoffen gehören auch Bakterien, Viren und so weiter. Also eine gute Wasseraufbereitung, die zum Beispiel mit einer Bodenfiltration gekoppelt ist, hat eine praktisch komplette Entfernung. Und was Sie dann noch finden, kommt eher aus dem Brunnen an Partikelchen. Eisenoxide, Manganoxide, ein bisschen was kann da sein. Ja. Wasserversorger, die zum Beispiel ein Rohwasser nehmen, das hygienisch sowieso belastet ist durch Einleitungen, legen extrem viel Wert auf eine perfekte Partikelentfernung.
Im Rahmen von MIWA werden derzeit Oberflächengewässer auf Mikroplastik untersucht. Eine groß angelegte Analyse von deutschen Trinkwasserproben steht noch aus. Aki Sebastian Ruhl rechnet aber auch dann nicht mit kritischen Befunden. Besorgte Verbraucher glaubt er schon heute beruhigen zu können.
Zum einen kann man sagen, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass Kunststoffpartikel die Trinkwasseraufbereitung überstehen. Und andererseits kann man natürlich noch sagen, dass vermutlich von Kunststoffpartikeln keine allzu große Gefahr ausgeht. Denn Kunststoffpartikel, die werden aufgenommen, sind aber so inert heißt reaktionsträge, dass sie im Körper nicht wechselwirken und quasi unverändert wieder ausgeschieden werden.
Aus Angst vor Plastikpartikeln muss demnach niemand auf den Genuss von Trinkwasser verzichten.
Mikroplastik in Trinkwasser. Deutsche Analytiker kritisieren US-Studie. Ein Beitrag von Volker Mrasek. 1980 gab der US-amerikanische Forscher Robert Gallo die Entdeckung eines bislang unbekannten Virus bekannt, ein sogenanntes Retrovirus, das eine aggressive Form von Blutkrebs auslösen kann. Gallo gab ihm den Namen HTLV1. Wenig später wurde ein verwandtes Retrovirus entdeckt, das AIDS-Virus, das sich schnell über den ganzen Globus verbreitete. HTLV1 geriet quasi in Vergessenheit und findet im Schatten von AIDS zu wenig Aufmerksamkeit, kritisieren jetzt Forscher vom globalen Virusnetzwerk. In einem offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation WHO fordern sie einen besseren Schutz vor dem krankmachenden Virus. Im Studio ist mein Kollege und Medizinfachjournalist Martin Winkelheide. Martin, kaum jemand kennt dieses Virus HTLV1. Was ist das überhaupt für ein Virus?
Es ist ein Retrovirus. Das befällt die Zellen des Immunsystems, sogenannte T-Zellen. Und einmal in der Zelle baut es seine Erbinformation fest in den Zellkern ein. Und das Besondere ist, es manipuliert die Zellen auch. Sorgt dafür, dass sie besonders viel von einem Wachstumsfaktor produzieren und sich dann schneller teilen, als sie es normalerweise dürften oder sollten. Und bei 1-2% der Infizierten führt das Jahrzehnte nach der Ansteckung zu Blutkrebs, einer T-Zell-Leukämie, einer speziellen, besonders aggressiven Form von Blutkrebs, die sich auch sehr schlecht behandeln lässt. Aber das Virus kann eben auch selten, aber immerhin neurologische Probleme verursachen. Die sogenannte tropische spastische Paraparese, das ist eine Krankheit, die ähnelt der multiplen Sklerose. Aber wie die entsteht und wie das Virus das macht, das ist unklar.
Und was weiß man, wie viele Menschen dieses Virus in sich tragen?
Es gibt nur Schätzungen. Also die Schätzungen sagen, ungefähr 10 bis 20 Millionen Menschen weltweit tragen das Virus in sich. In Westeuropa sind das wenige. Da sagt man, das sind wahrscheinlich an die 6.000 Infizierte, das ist also sehr selten. Aber es gibt Regionen auf der Welt, in denen das Virus sehr verbreitet ist. In Japan zum Beispiel, auf den südlichen Inseln Kyushu, Shikoku und Okinawa. Fast jeder Dritte ist dort infiziert. Besonders verbreitet ist das Virus auch in der Karibik, in Äquatorialafrika und in einigen Gebieten Südamerikas und in Zentralaustralien. Und da zeigen aktuelle Studien, in einigen Aborigines-Familien ist fast jeder Zweite infiziert. Aber von vielen Regionen auf der Welt gibt es eben überhaupt keine verlässlichen Zahlen. Und da gibt es riesigen Forschungsbedarf, um realistisch einschätzen zu können, wie groß ist denn das Problem eigentlich wirklich, sagt das Global Virus Network. Auch um früh alarmiert zu sein, falls sich das Virus, wie wir erwarten, doch mal stärker ausbreiten könnte.
Und warum hat die Wissenschaft HTLV1 so lange, sagen wir es mal, links liegen lassen?
Das Virus stand tatsächlich im Schatten von HIV. Also 2 Jahre nach der Entdeckung des Virus tauchte eben diese neue Krankheit auf, von der wir wissen, dass sie sich rasant über den Globus ausgebreitet hat. Und bei HIV ist es einfach so, jeder, der sich infiziert, wird irgendwann krank, es sei denn, er wird medikamentös behandelt. Und alle Forscher, die sich mit Retroviren beschäftigt haben, sind sofort rübergegangen in den Bereich HIV-AIDS, um da zu forschen, auch um Medikamente zu entwickeln, um der Krankheit was entgegenzusetzen.
Und welche Möglichkeiten gibt es nun bereits oder schon, die Virusinfektion zu behandeln?
Bei HTLV?
Ja, ja.
Keine. Also es gibt, es wäre denkbar, ein Medikament zu entwickeln. Man müsste dann verhindern, dass das Virus sich in den Zellkern einbaut. Bei HIV kennt man das. Das sind sogenannte Integrasehemmer. Aber das ist sehr aufwendig und wahrscheinlich sind nicht medikamentöse Vorbeugungsstrategien wichtiger und richtiger und sinnvoller, weil man weiß ja gar nicht, wie man das Medikament geben müsste.
Der offene Brief der Forscher vom globalen Virusnetzwerk fordert jetzt einen besseren Schutz. Wie soll der konkret aussehen?
Das Virus wird ja vor allem sexuell übertragen, wenn auch nicht so effektiv, wie das HIV-Virus zum Beispiel macht. Außerdem stecken sich Neugeborene bei ihren Müttern an, vor allem über die Muttermilch. Über Frischblut kann das Virus übertragen werden. Blutplasma ist unproblematisch und ganz selten auch bei einer Organtransplantation kann das Virus übertragen werden. Der wichtigste Schutz eigentlich Aufklärung. Also Kondome schützen auch vor HTLV1. Und in Regionen, in denen das Virus weit verbreitet ist, sollten Schwangere auf jeden Fall getestet werden, im Falle einer Infektion nicht stillen. In Japan macht man das in der Region Nagasaki seit 1987. Und seitdem ist die Zahl der Neuinfektionen dort dramatisch gesunken. Dieses Global Virus Network fordert auch eine weltweite Testung von Blut- und Spenderorganen auf HTLV-1. Sinnvoll sicherlich in Hochrisikogebieten, in Regionen, in denen das Virus selten vorkommt. Da stellt sich die Frage, Nutzen-Kosten, steht das in einem vernünftigen Verhältnis zueinander?
Im Schatten von AIDS, Forscher fordern mehr gegen das Retrovirus HTLV-1 zu tun. Hintergründe und Informationen von meinem Kollegen Martin Winkelheide.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Joachim Budde.
Wenn eine Hornisse mit tiefem Gebrumm herangeflogen kommt, dann klingt das durchaus bedrohlich. Dabei hat sie auch eine sympathische Seite. Um die zu erkennen, muss man nur sehr genau hinschauen. So wie es Oliver Meckes und Nicole Ottawar in ihrem Buch Wandlungskünstler getan haben. Auf den Porträts, die die Fotografen per Raster-Elektronenmikroskop gemacht haben, scheint die Hornisse geradezu milde aus ihren großen schwarzen Augen dreinzuschauen und dabei zu lächeln. Der Eindruck stimmt sogar, schreiben die Wissenschaftsjournalisten Veronika Straß und Klaus-Peter Liegfeld, die die Texte zu den Porträts beigesteuert haben.
Hornissen sind weniger aggressiv als Wespen und sie pumpen pro Stich nur einen Bruchteil ihres Giftblaseninhalts in ihre Opfer. Der Grund für den sparsamen Einsatz? Hornissen brauchen ihre Giftwaffe unter anderem für die Jagd und können sich einen leeren Gifttank gar nicht leisten.
Damit jagen sie Wespen, Fliegen, Bremsen oder Spinnen für den Nachwuchs, die Larven. Die sehen aus wie dicke weiße Würste mit einem kahlen gelblichen Mondgesicht und Kiefernzangen, die in der starken Vergrößerung an Hasenzähne erinnern. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie sich einmal zu einer erwachsenen Hornisse entwickeln. Wie diese Verwandlung genau abläuft, ist bis heute unbekannt.
Die gängige Kurzbeschreibung für eine Totalverwandlung lautet: Eine Insektenlarve löst sich in ihrer Puppenhülle per kontrollierter Selbstverdauung fast gänzlich auf. Aus dem zurückbleibenden Zellhaufen und aus Teilen davon formt sich hormongesteuert das erwachsene Tier. Eine Wiedergeburt aus den Resten des eigenen, gestorbenen Körpers.
Erst im Jahr 2013 gelang es einem britisch-dänischen Forscherteam, per Computertomographie einer Schmeißfliegenpuppe bei der Metamorphose zuzuschauen. Dabei wissen Forscher schon lange, dass eben diese Metamorphose der Schlüssel zum Erfolg vieler Insekten ist. Als Puppen können sie widrige Umstände eine gehörige Zeit lang überdauern. Und die jungen und die alten Tiere ernähren sich von ganz verschiedenen Ressourcen.
Raupe und Falter, Käferlarve und Käfer, Fliegenmade und Fliege können problemlos nebeneinander existieren, ohne sich gegenseitig die Nahrung wegzufressen. Die Larven können sich den Aufwand sparen, Flügel und Flugmuskeln auszubilden und sich auf das Wesentliche ihres Lebensabschnitts konzentrieren, aufs Fressen und Wachsen.
Wenn sie dann aus der Puppenhülle schlüpfen, können sie losfliegen und neues Terrain besiedeln. Die Generationen gehen einander aus dem Weg. Das opulent gestaltete Softcover-Buch enthält faszinierende Mikroskop- und Makroporträts von 20 Arten aus 6 Insektenordnungen, sowohl im Bild als auch im Text. Auch wenn einige Beschreibungen ein bisschen tiefer gehen und die Unterschiede zwischen den Entwicklungsstadien besser beschreiben könnten, empfehlenswert.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Menschen, die ihre Augen öffnen wollen für die vielseitige, verrückte und, ja, schöne Gruppe der Insekten.
Erkenntnisgewinn?
Auge in Auge mit den Wespen, Mücken, Fliegen und Libellen zeigt dieses Buch, wie Arbeitsteilung zwischen den Generationen Insekten Erfolg beschert.
Spaßfaktor?
Die Insekten so zu sehen, wie man sie selten zu Gesicht bekommt und sich darüber zu amüsieren, wie wurstig diese Tiere aussehen, wenn sie klein sind.
Wandlungskünstler, die geheime Erfolgsgeschichte der Insekten. Joachim Budde über das Buch von Veronika Straß, Klaus-Peter Liegfeld, Oliver Meckes und Nicole Ottawar. Erschienen im Dölling und Galitz Verlag. 120 Seiten, kosten 24,90 Euro. Glasfaserkabel sind die Nervenbahnen der Telekommunikation. Doch sie könnten noch mehr, denn sie reagieren wie Seismometer auf die Bewegung des Untergrundes. Auf der isländischen Halbinsel Reykjanes hat ein internationales Team von Forschenden deshalb getestet, wie sich Glasfaserkabeln für die Erfassung von Erdbeben eignen. Einzelheiten von Dagmar Röhrlich.
Seismische Netzwerke sind teuer. Eine einzige Station kostet Zehntausende Euro und der Betrieb eines Netzwerks verschlingt schnell Hunderttausende pro Jahr. Deshalb liegen selbst in den Hochrisikogebieten der reichen Industrieländer 10 oder 20 Kilometer zwischen zwei Stationen. Solche Distanzen sind jedoch zu groß für wirkliche Fortschritte, beispielsweise in der Frühwarnung. Und so setzen die Forscher bei ihrer Suche nach preiswerteren Lösungen auch auf Glasfasernetzwerke.
Diese Technik an sich ist nicht neu. Die Industrie setzt sie seit Jahren in ihren Bohrlöchern zur Überwachung von Öl- und Gaslagerstätten ein. Wir hatten nun auf Island die Chance, ein zur Datenübertragung zwischen zwei Geothermiekraftwerken ganz normal in rund einem Meter Tiefe verlegtes Glasfaserkabel zu nutzen. Wir haben dann 9 Tage lang kontinuierlich gemessen und ein gutes Ergebnis erzielt.
Philipp Jossé vom Geoforschungszentrum Potsdam wollte testen, wie gut sich dieses herkömmliche Kabel als Erdbebensensor eignet. Die Leitung ist 15 Kilometer lang und stammt aus dem Jahr 1994. Nichts Besonderes also, nur dass sie über die Bruchzone zwischen der nordamerikanischen und der eurasischen Platte hinwegführt. Dort bebt es mehr oder weniger andauernd. Und wann immer eine Bebenwelle durch das Gebiet läuft, dehnt und staucht sie den Untergrund und damit auch das dort verlegte Kabel.
Für die Messungen sandten wir kontinuierlich Laserpulse durch eine Faser des Kabels. Nun sind die Glasfasern nicht perfekt, sondern es gibt in ihnen überall Inhomogenitäten, sogenannte Streuzentren. Diese Streuzentren werfen einen Teil des Laserlichts zurück. Wenn sich der Boden bewegt, ändert das die Länge der Glasfaser und damit die relative Lage der Streuzentren zueinander. Dadurch verändert sich das zurückgestreute Licht und das messen wir dann.
Zur Kontrolle bauten die Forscher ein normales Seismometernetzwerk auf. Und der Vergleich zeigt, das kilometerlange Glasfaserseismometer funktioniert sehr gut.
Bei unserem Experiment in Island war es, als ob wir alle 4 Meter ein Seismometer installiert hätten. Weil ein Laserpuls alle tausendstel Sekunde losgeschickt wurde, waren das 1000 Messungen pro Sekunde.
Das Bild des Untergrunds, das die Seismologen aus diesen Daten errechneten, war viel genauer als jedes andere zuvor. So spürten sie bei diesen weltweit ersten Messungen über eine große Entfernung hinweg eine bislang unbekannte Bruchzone auf. Sie erfassten die Struktur der tektonischen Verwerfungen wie mit einem Sonar und konnten das Verhalten der Bebenwellen sozusagen live beobachten. Herkömmliche Glasfaserkabel lassen sich also als kostengünstige und quasi kontinuierliche Kette hochsensibler Sensoren nutzen, urteilen Philipp Jossé und seine Kollegen. Elizabeth Cochran vom USGS Pasadena findet das Ergebnis ihrer Kollegen hochinteressant. Doch ehe die Methode wirklich funktioniere, sei noch viel Forschungsarbeit notwendig.
So kann es schwierig sein, die Daten aus den Glasfaserkabeln korrekt zu interpretieren. Dass ein Beben passiert, ist einfach zu erkennen. Doch um zu wissen, wie stark ein Beben ist, müssen wir erst lernen, die Daten zu kalibrieren. Derzeit hat diese Technik also für seismologische Untersuchungen noch klare Grenzen.
Für die Gruppe um Philipp Jossé geht es im nächsten Schritt erst einmal darum, die Technik an anderen Orten zu validieren. Das soll in Sizilien passieren mit einem 35 Kilometer langen Kabel.
Geophysiker testen auf einer isländischen Halbinsel Glasfaserkabel als Erdbebensensoren. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Wir haben noch das Wichtigste aus der Welt der Wissenschaft jetzt von und mit Lucian Haas.
Vor rund 8 bis 10 Milliarden Jahren ist unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, auf prägende Weise mit einer wurstförmigen Zwerggalaxie zusammengestoßen. Das berichtet ein internationales Team von Astronomen in gleich einer Reihe von Studien. Der Crash soll die Struktur der Milchstraße stark beeinflusst haben. Durch ihn wurde sowohl der innere Wulst als auch der Halo, der äußere Lichthof der Milchstraße, geformt. Die Hinweise auf den kosmischen Crash fanden die Forscher bei der Analyse verräterischer Bahnen von Sternen in der Milchstraße.
Eingefrorene Eizellen werden nur selten genutzt.
Das sogenannte Social Freezing ist in einigen Ländern ein Trend. Dabei lassen junge Frauen vorsorglich Eizellen einfrieren, um sich erst auf ihre berufliche Karriere konzentrieren zu können und sich dennoch eine Chance auf späte Kinder zu erhalten. Allerdings wird am Ende nur selten auf die eingefrorenen Eizellen zurückgegriffen. Laut einer Statistik des Zentrums für Reproduktionsmedizin in Brüssel haben nur 7,6% der Kundinnen später veranlasst, die Eier wieder aufzutauen, zu befruchten und sich für eine Schwangerschaft einsetzen zu lassen. Nur ein Drittel der Versuche war dabei auch erfolgreich.
Besondere Hirnstrukturen prägen die Intelligenz von Papageien.
Bei Menschen gilt eine starke Verbindung zwischen der Großhirnrinde und dem Kleinhirn durch die sogenannten Brückenkerne als wichtige Basis für unsere Intelligenz. Im Gehirn von Vögeln sind diese Brückenkerne aber nur schwach entwickelt. Kanadische Forscher haben jetzt bei Papageien entdeckt, dass eine andere Hirnstruktur dort offenbar die gleiche Funktion erfüllt. Der sogenannte medialspiriforme Nukleus ist bei den Vögeln vergrößert und ermöglicht ebenfalls einen starken Informationsaustausch zwischen den Hirnregionen. Das könnte die hohe Intelligenz von Papageien erklären.
Lichtsmog beeinflusst Frösche.
Das nächtliche Kunstlicht, das Leben von Insekten stört, ist schon länger bekannt. Jetzt berichten US-Forscher in den Proceedings of the Royal Society B von Experimenten mit Fröschen. Sie zeigen, nächtlicher Lichteinfall beeinflusst, wo die Frösche ihre Eier ablegen, aber auch ihr weiteres Leben. Unter dem Einfluss von Kunstlicht sind Frösche in ihrem Jugendstadium als Kaulquappen nachts aktiver, allerdings wachsen sie dann langsamer. Das wirkt sich in Form einer reduzierten Fitness bis in ihr späteres Leben als ausgewachsene Frösche aus. Nach Ansicht der Forscher könnte der Lichtsmog eine Rolle dabei spielen, warum in vielen Ländern ein Rückgang der Amphibienpopulation verzeichnet wird.
Ein Eisriese steckt fest.
Vor knapp einem Jahr löste sich ein gigantischer Eisberg vom Larsen-C-Schelfeis in der Antarktis. Seither habe sich der A68 genannte Koloss aber kaum von der Stelle gerührt. Das berichten Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Das Meereis und Meeresströmungen hätten den Eisberg immer wieder an die Schelfeiskante gedrückt. Bei der Entstehung von A68 hatten Wissenschaftler die Befürchtung geäußert, dass das Abbrechen der Eismassen langfristig das gesamte Larsen-C-Schelfeis destabilisieren könnte. Nach Angaben der Forscher gibt es dort auch einige größere Risse, doch insgesamt sehe es bisher einigermaßen stabil aus. Würde das schwimmende Schelfeis an der Küste der Antarktis aufbrechen, könnten Gletscher von der antarktischen Landmasse leichter ins Meer abfließen. Dieser Prozess würde dann zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen.
Wölfe streiten anders als Hunde.
Wölfe geraten häufiger aneinander, versöhnen sich anschließend aber schnell wieder, während Hunde sich nach einem Streit weiterhin aus dem Weg gehen. Das berichten Forscher des österreichischen Wolf Science Center im Fachjournal Royal Society Open Science. Wölfe im Rudel seien in der Natur viel mehr aufeinander angewiesen, Hunde seien als Haustiere hingegen eher auf den Menschen fixiert. Als Folge der Domestikation empfänden Hunde offenbar weniger soziale Pflichten untereinander, so die Wissenschaftler. Die Forscher beobachteten jeweils 4 Rudel von Wölfen und Hunden, die im Wolfforschungszentrum in Gehegen leben. Bei den Wölfen verzeichneten sie in 500 Stunden rund 8-mal mehr Aggressionen untereinander als bei den Hunden. Die Konflikte wurden aber viel schneller wieder beigelegt, indem sich die Wölfe versöhnten.
Sternzeit, 4. Juli. Henrietta Leavitt und die Vermessung des Weltalls. Vor 150 Jahren kam in Lancaster im US-Bundesstaat Massachusetts Henrietta Leavitt zur Welt. Sie studierte Philosophie, Kunst und Mathematik und erhielt eine Anstellung am Harvard College Observatory. Dort gehörte sie zu der Gruppe von Frauen, die astronomische Beobachtungen auswerteten und Berechnungen anstellten. 1912 untersuchte Henrietta Leavitt veränderliche Sterne in 2 Begleitgalaxien der Milchstraße. Diese Cepheiden genannten Sterne erscheinen periodisch heller und wieder schwächer. Der Astronomin fiel auf, dass die Periode des Lichtwechsels von der maximalen Helligkeit abhängt. Je heller ein Stern ist, desto länger dauert sein Pulsieren. Ist dieser Zusammenhang einmal an möglichst nahen Objekten geeicht, so lässt sich damit der Abstand zu fernen Objekten bestimmen. Die Dauer des Lichtwechsels verrät die wahre Leuchtkraft des Sterns. Und der Vergleich mit seiner Helligkeit an unserem Himmel ergibt die Entfernung. Je schwächer er erscheint, desto weiter ist er entfernt. Diese Periode-Leuchtkraft-Beziehung ist bis heute eines der wichtigsten Hilfsmittel bei der Vermessung des Weltalls. Henrietta Leavitt hat diese überragende Entdeckung beruflich leider nicht viel genützt, denn Harvard verwehrte Frauen damals bedeutende akademische Positionen. Erst 1921 wurde Miss Leavitt immerhin Leiterin der Stellarfotometrie. Wenige Monate später ist sie im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Ihr zu Ehren heißt die Periode-Leuchtkraft-Beziehung heute Leavitt-Gesetz.
Das Europaparlament schickt das umstrittene Mobilitätspaket zurück an die Ausschüsse. Über die Hintergründe für die Vertagung informieren Sie Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Ein weiteres Thema: jeder zweite Erwerbstätige macht vor dem Rentenalter schlapp. Und das war Forschung aktuell am Mikrofon heute. Uli Blumenthal.